Lebendiger Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für diesen Tag und für diesen Morgen und für eine neue Gelegenheit, zusammen zu sein über der aufgeschlagenen Bibel. Wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass du uns in diesem Haus immer wieder diese Möglichkeiten schenkst. Und auch an diesem Morgen kommen wir mit ganz großer Hoffnung zu dir, dass dein Heiliger Geist wirksam ist in deinem Wort und wirksam ist im Reden und wirksam ist im Hören und Aufnehmen. Wir sind voll Hoffnung und gleichzeitig mit großer Bitte vor dir. Wenn du nicht die Regie führst, dann bleibt alles leer und hohl. Dann kommen viele Wörter, aber sie bewirken nichts. Und wenn du die Führung hast, dann wird's richtig gut. Dann kommt Ewigkeit, dann kommt Göttliches, dann kommt Wesentliches hinein. Und um dieses Geschenk bitten wir dich an diesem Morgen. Danke, dass du hier bist, dass du dich zu uns stellst, dass du dich da einfindest, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Und wir nehmen dieses Versprechen, wir nehmen diese Verheißung in Anspruch, auch für unser Zusammensein an diesem Vormittag. Danke, dass du unser Gekreuzigter, unser Auferstandener und unser wiederkommender Herr hier bei uns bist. Gelobt seist du. Amen.
Guten Morgen. Wir haben heute etwas vor. Auf dem Programm steht 2. Samuel 13 bis 19. Wow. Ich habe, bevor ich Christ wurde, war für mich die Bibel ein vielleicht manchmal interessantes Buch voller Erzählungen. Und wenn man dann Christ wird und der Heilige Geist kommt, dann merkt man, wie die Augen aufgehen und man auf einmal entdeckt, das sind keine Erzählungen, das sind Geschichten. Das, was da steht, ist wirklich geschehen und da steckt viel mehr drin, als man denken würde. Da gibt es viele Geschichten hinter den Geschichten, da gibt es Gottes Hand, die sieht man in diesen Geschichten, was macht Gott mit diesen Menschen und noch viel tiefer, warum ist diese Geschichte im großen Plan Gottes wichtig? Und so ist das natürlich sicherlich auch bei David gewesen und jetzt haben Andreas und ich beim Frühstück ganz kurzfristig etwas entschieden. Was hat er getan gerade? Also, wir haben kurzfristig etwas entschieden. Wir waren uns ganz einig. Ja, okay. Und zwar werde ich die Erzählung jetzt mal nacherzählen. Die Geschichte, die hier in den 6 Kapiteln steht, werde ich nacherzählen. Und dann vor allem werde ich mich konzentrieren auf die familiären Beziehungen. Was ist in der Familie von David los? Und dann kommt Andreas und er schlägt den großen Bogen. Und da sehen wir auf einmal, wow. Viel mehr, als wir dachten. Da ist noch mehr drin, als wir dachten. Gestern ging es natürlich um David und den Ehebruch mit Bathseba. Und wir haben dann gehört, dass Nathan sagte, also Gott hat dich vergeben, du darfst neu anfangen, aber es gibt Folgen. Es gibt Konsequenzen. Und er hat drei Dinge gesagt. Das Schwert sollte nie mehr von Davids Haus weichen, also immer noch Kriege, immer noch kämpfen. Es würde aus seinem eigenen Haus Unglück über ihn kommen. Und Davids Frauen würden einem anderen übergeben werden. Und diese Dinge werden in der heutigen Geschichte wahr. Diese drei Dinge werden erwähnt in 2. Samuel 10 und 11. Und wir fangen heute an mit 2. Samuel 13. Hauptpersonen sind Amnon hier, der älteste Sohn Davids, der geboren wurde in Hebron. Dann seine Halbschwester Tamar. Sie hatten denselben Vater, nicht dieselbe Mutter. Zum Schluss Absalom, der dritte Sohn Davids. Tamar ist seine volle Schwester gewesen. Seid ihr noch da? Patchwork-Familie, wenn es je eine gegeben hat, dann diese. Ja, 2 Samuel 13, es braut sich etwas zusammen in der Familie Davids, kompliziert. Kinder bei verschiedenen Frauen und Davids Sohn Amnon, eben der Älteste, sein Erstgeborener, ist verliebt in seine Halbschwester Tamar. Es heißt in Vers 1 in 2. Samuel 13, dass er sie liebte. Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Und es geschah, dass Amnon, Davids Sohn, also ihr Halbbruder, sich in sie verliebte. Kommt vor. Und Amnon bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar, denn sie war eine Jungfrau und es schien Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Das war sein Dilemma. Denn nach dem Gesetz ging sowas nicht. Man konnte seine Halbschwester nicht heiraten, siehe 3. Mose 18, 11 oder auch 5. Mose 27, 22. Das war verboten, obwohl, wie war das bei Abraham eigentlich? Der hatte auch seine Halbschwester geheiratet. Naja, es ging nicht. Nach dem Gesetz ging das nicht. Amnon aber hatte einen Freund, Vers 3, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeas, des Bruders David, also ein Cousin. Und Jonadab war ein sehr kluger Mann. Und er sprach zu Amnon: Warum bist du jeden Morgen so niedergeschlagen, du Königssohn? Willst du es mir nicht sagen? Und er sprach Amnon zu ihm: Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, seine eigene Halbschwester, die volle Schwester von Absalom. Und er sprach Jonadab zu ihm: Leg dich auf dein Bett und stelle dich krank. Und wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir Essen, mir Speise zu essen geben und ein Essen vor meinen Augen zubereiten, damit ich zusehe und aus ihrer Hand esse. Wenigstens etwas. Und so legte sich Amnon nieder und stellte sich krank. Und als nun der König kam, um ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: Lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie zwei Herzkuchen vor meinen Augen mache und ich von ihrer Hand esse. Und er sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: Geh doch hin in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm eine Speise. Und Tamar ging hin in das Haus ihres Bruders Amnon, er lag aber im Bett. Und sie nahm einen Teig und knetete und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Herzkuchen. Und sie nahm die Pfanne und setzte sie vor ihm, aber er weigerte sich zu essen. Und Amnon sprach: Lasst jeder Mann von mir hinausgehen. Und da ging jeder Mann von ihm hinaus. Und da sprach Amnon zu Tamar: Bring mir das Essen in die Kammer, dass ich von deiner Hand esse. Und dann nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zum Essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr: Komm her, lege bei mir meine Schwester. Sie aber sprach zu ihm: Nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel, begehe nicht eine solche Schandtat. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Nun aber red doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Also sie denkt, dass David es ihnen vielleicht erlauben wird, doch zu heiraten. Sie ist natürlich verzweifelt an diesem Moment. Sie versucht, alles Mögliche zu sagen, damit das eine nicht geschieht, eine Vergewaltigung. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass. Seine Liebe ist nicht sehr groß gewesen, oder? Das war eine erotische Liebe, das war eine Liebe von Lust. Und er hasste sie mit überaus großem Hass, sodass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr: Mach dich auf und davon. Und sie aber sprach zu ihm: Nicht doch. Dieses Unrecht, mich wegzutreiben, ist gewiss noch größer als das andere, welches du mir angetan hast. Aber er wollte nicht auf sie hören. Und er rief seinen Burschen, seinen Knecht, der ihn bedient, und sprach: Treibe doch diese von mir hinaus und schließe die Tür hinter ihr zu. Er erwähnt nicht einmal mehr ihren Namen. Treibe diese hier hinaus und mach die Tür zu. Sie trug aber ein langes, buntes Kleid, denn das trugen die Königstöchter, die Jungfrauen, als Obergewand. Daran war man erkennbar als heiratsfähig, als noch unverheiratet. Und sein Diener trieb sie hinaus und schloss die Türe hinter ihr zu. Und da warf Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriss das lange, bunte Kleid, das sie trug. Sie legte praktisch ihre Identität als noch unverheiratete Königstochter ab. Und sie legte die Hand auf ihr Haupt und lief schreiend davon. Und ihr Bruder Absalom sprach zu ihr: Ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen? Der muss was geahnt haben. Der hat was gesehen, der hat was davon mitgekriegt. Nun dann, meine Schwester, schweig still. Erst dein Bruder, nimm dir diese Sache nicht zu Herzen. Das ist Trost, oder? Es ist unmöglich, was er sagt. Rede nicht darüber, vergiss das. Tamar aber blieb verstört im Haus ihres Bruders Absalom. Verstört, natürlich. Sie hat an diesem Moment ihre Zukunft verloren. Sie ist vergewaltigt worden, sie war keine Jungfrau mehr, sie würden nie mehr heiraten. Das Leben, das noch für sie da war, war das Leben einer Witwe. Und wir merken hier in Vers 20, dass Absalom sie aufgenommen hat in seinem Haus. Dass er sie zu sich genommen hat, dass er für sie gesorgt hat. Und als der König David das alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste den Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschwächt hatte. Mich berührt diese Geschichte sehr. Euch auch, oder? Vielleicht berührt mich diese Geschichte sehr, weil in meinem engen Freundeskreis sowas vorgefallen ist, dass ein junges Mädchen von einem älteren Kollegen in ihrer Arbeit vergewaltigt wurde. Und sie hat mir davon erzählt, wie sie ihn angefleht hat und immer wieder gebetet hat, noch nicht das, doch nicht das. Und wie das dann geschah und wie sie davon ging, nach Hause ging. Und sie hat sich 3 Tage versteckt. Sie lebte alleine in einer kleinen Wohnung. Sie hat sich 3 Tage versteckt, hat es nicht gewagt, mit irgendjemandem zu reden, hat nur geweint. Ihr Leben war dahin. Und sie hat erzählt von der Demütigung, von ihren Kleidern, die auch zerrissen waren. Und wie sie dann über die Straße gegangen ist und nicht einmal gewagt hat, ihre Mutter anzurufen. Es war alles zu schlimm. Und das sehen wir jetzt auch bei der Tamar. Man kann sich kaum vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Der Bruder hat getan, als liebte er sie. Jetzt ist von der Liebe nichts mehr übrig, ist auf einmal nur noch Hass da. Vers 15, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hat. Und Amnon sagt, steh auf und geh weg und dann treibe doch diese von mir hinaus. Und jetzt sieht man an ihrem zerrissenen Kleid, dass was geschehen ist, dass sie trauert, dass sie keine Zukunft mehr hat. Hätte sie dieses äußerliche Zeichen, also das Zerreißen ihrer Kleider, die Asche, nicht sein lassen können, hätte sie nicht verbergen können, was passiert war? Nein. Dafür ist das zu ergreifend gewesen. Dazu ist das zu einschneidend gewesen. Ihr ganzes Leben hat sich in diesen paar Minuten total verändert. Sie ist eine nicht mehr Jungfrau, sie hat keine Zukunft mehr. Und ihr Zustand wird in Vers 21 beschrieben als verstört oder als einsam. Und das Schlimme in dieser Sache ist die Reaktion von König David und vielleicht auch die Reaktion von Absalom. Schweige, meine Schwester, komm zu mir, wohne bei mir. Und David, als er das hörte, wurde er sehr zornig. Punkt. Ja, und David? Da ist doch etwas in deiner Familie geschehen. Du bist doch das Familienhaupt. Du bist doch der Priester deiner Familie. Hier wäre doch Disziplin dran, Strafe dran. Wie kann das sein, dass du nur zornig wirst? Dass du deinem Sohn nicht sagst, also, was ist hier geschehen? Dass hier in der Familie alles bedeckt wird, dass nicht geredet wird, während alle das langsam wissen, oder? Was ist das für ein Vater gewesen? Es geht hier um familiäre Beziehungen. Und ich denke an Eli, an den Priester in Silo damals, der auch seine Söhne so ein bisschen locker behandelt hat. Das waren gottlose Söhne, es waren Priester in Silo. Und dann hat Gott Eli gesagt, du hast deine Söhne mehr geehrt als mich. Du hast deine Söhne mehr geehrt als mich. Du hast es zugelassen, dass sie hier Hurerei treiben im Tempel, im Gotteshaus. Du hast es zugelassen. Wir sind unseren Kindern gegenüber manchmal ein bisschen zugeblich. Wir lassen Dinge zu, wir reden nicht darüber. Wir hoffen vielleicht, wenn wir nicht reden, dann ergibt sich das, dann können wir tun, als wäre nichts geschehen. Und Absalom redet nicht mehr mit seinem Bruder und David redet auch nicht. Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste den Amnon, Hass. Ein Vater versagt. In der Familie hat sich was getan und jetzt kommt der Hass hoch und die Situation wird immer grimmiger. Und dann gehen 2 Jahre vorbei, das ist lang, oder? Es gehen 2 Jahre vorbei, worin nicht über diese Sache gesprochen wird, worin der Hass bei Absalom aber noch immer sehr präsent ist. Er hat wahrscheinlich oft darüber nachgedacht, was sein Bruder seiner Schwester angetan hat. Das konnte nicht anders sein, denn die Schwester lebte bei ihm. Er hat täglich gesehen, wie es ihr ging. Er hat täglich daran gedacht. Es muss bitter gewesen sein, um sie zu beobachten. Und dann sieht er seine Chance. Es geschah nach 2 Jahren, Vers 23, da hielt Absalom Schafschuhe in Baal Hazor. Wir haben mal schon Schafschuhe miterlebt bei Abigail und Nabal. Und wir wissen, dass das ein großes Fest war, eine Feier. Es fand statt in Baal Hazor, das im Ephraim liegt, und Absalom lud alle Söhne des Königs ein. Und Absalom kam zum König und sprach: Siehe doch, dein Knecht hält Schafschuhe. Der König wolle samt seinen Knechten mit deinem Knecht hingehen. Und der König sprach zu Absalom: Nicht doch, mein Sohn, lass uns jetzt nicht alle gehen, dass wir dir nicht zu Last fallen. Und auch als er in ihn drang, wollte er doch nicht gehen, sondern segnete ihm zum Abschied. Und jetzt kommt es, da sprach Absalom: Wenn nicht, so lass doch meinen Bruder Amnon mit uns gehen. Das ist gefährlich. Ich möchte gerne, dass gerade Amnon mitkommt. Und da sprach der König zu ihm: Warum soll er mit dir gehen? Und Absalom aber drang in ihm, da ließ er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm gehen. Natürlich hat der König gewusst, natürlich hat David gewusst, dass die zwei nicht mehr miteinander reden. Natürlich hat er gespürt, dass Absalom den Amnon hasst. Und darum fragt er nochmal ganz vorsichtig nach: Warum soll gerade der mit? Aber Absalom drängte in ihn. Da ließ er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm gehen. Und Absalom gebot seinen Burschen und sprach: Gebt acht, wenn Amnon von dem Wein guter Dinge sein wird. Und ich euch sage: Schlagt Amnon und tötet ihn, so fürchtet euch nicht, denn ich hab's euch befohlen. Seid stark und seid tapfere Männer. Mord. Und die Burschen Absaloms verfuhren mit Amnon, wie Absalom befohlen hatte. Und da standen alle Söhne des Königs auf, und jeder bestieg sein Maultier, und sie flohen wieder. Immer der einfachste Weg. Wir tun, als wäre nichts geschehen. Wir fliehen. Wir gehen davon. Und es geschah, als sie noch auf dem Weg waren, da kam das Gerücht zu David, das besagte: Absalom hat alle Söhne des Königs erschlagen, sodass nicht einer von ihnen übrig geblieben ist. So geschieht das oft. Eine Geschichte wird größer. David hört, dass alle Söhne getötet sind. Da stand der König auf, zerriss seine Kleider, legte sich auf die Erde, und alle seine Knechte standen um ihn her mit zerrissenen Kleidern. In Vers 33 erfährt er dann, dass allein Amnon tot ist. Mein Herr, denke nicht, dass alle jungen Männer die Söhne des Königs tot seien, sondern Amnon allein ist tot, denn nach dem Reden Absaloms stand dies fest seit dem Tag, als jener seine Schwester Tamar geschwächt hatte. Seit dem Tag hat Absalom Amnon gehasst. Und seit dem Tag ist in der Familie nicht mehr darüber gesprochen worden. Und hat David vielleicht bei sich gehofft: Na ja, das hat sich erledigt, Tamar hat eine neue Unterkunft bei ihrem Bruder gefunden, sind wir froh, war schlimm, aber Gott sei Dank ist irgendwie doch gut ausgegangen. Aber wir sehen, dass es nicht gut ausgegangen ist. Wenn eine Sache nicht gelöst wird, wenn da eine Strafe gewesen wäre, wenn ein Schlussstrich gesetzt gewesen wäre, dann wäre das ganz anders, dann wäre diese Geschichte ganz anders gelaufen. Absalom flieht, lesen wir, seine Brüder kehren zurück in die Stadt, und Absalom flieht über den Jordan nach Geshur, der Heimat seiner Frau, außerhalb Israel. Und dort wird er die nächsten 3 Jahre in Exil verbringen. 3 Jahre wird er dort leben. Und fast beiläufig wird uns dann gesagt, in Vers 38, nachdem aber Absalom geflohen und nach Geshur gezogen war, blieb er dort 3 Jahre. Und der König David unterließ es, Absalom zu verfolgen, denn er hatte sich über den Tod Amnons getröstet. So, ein Sohn verloren, jetzt auch ist der zweite Sohn gegangen. Und David rührt sich nicht. versucht ihn nicht zurückzuholen. Es wird wieder nicht darüber geredet. König David unterließ es, Absalom zu verfolgen. Es scheint so zu sein, als ist David ganz frei von dem, was passiert ist, aber das ist nicht so. Er ist überhaupt nicht frei von dem, was passiert ist. Denn im nächsten Kapitel 14, Vers 1, lesen wir, dass das Herz des Königs sie zu Absalom neigte. Er hat Absalom nicht vergessen. Er konnte ihn nicht vergessen. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber er hat, das lebt noch immer, das ist noch immer da, der Absalom ist nicht da. Und das Tragische ist, dass der König es nicht schafft, Schritte zu setzen, um diesem Sohn entgegenzukommen, um ihn zurückzuholen. Er hat damals nichts getan, als Tamar vergewaltigt wurde. Er hat eigentlich nichts getan, als Amnon ermordet wurde. Er tut jetzt auch nichts, wo Absalom weg ist. Anders gesagt, er unternimmt nichts, um die Grimmigkeit der Situation zu durchbrechen, um Dinge auszusprechen, um zu vergeben, um eine Versöhnung zu suchen. Er bleibt hängen, er bleibt sitzen, wo er sitzt. Er verlangt nach Absalom, aber er setzt sich nicht in Bewegung. Und dann betritt Joab, der Sohn von Davids Halbschwester Seruja, die Bühne. Er ist eine vom Heer Davids. Und er lässt eine kluge Frau, Vers 2 in Kapitel 14, holen. Und die erzählt David eine Geschichte, eine Erzählung, wie es auch Nathan dem David vorhergetan hat. Und in der Geschichte liegt diese verborgene Botschaft, du sollst den Sohn zurückholen, du sollst den Absalom zurückholen. Er bezeugt in der Erzählung David davon, den zurückzuholen, den du verstoßen hast. Und er sagt in den Versen 13, 14, Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er hat die Absicht, dass der Verstoßene nicht auch von ihm weg verstoßen bleibt. Diese Frau ist eine Botschafterin Gottes an David, so wie auch Nathan das gewesen ist. Und die Botschaft in ihrer Geschichte ist genauso klar, wie die Botschaft in der Geschichte Nathans war. Gott will uns nicht auf ewig verstoßen, er will uns zu ihm zurückbringen. Er handelt, er tut nicht nach unseren Sünden, er ruft uns, um zu ihm zu kommen und die Sache in Ordnung zu bringen. Das ist ein Appell an David. Der hat das ja selbst von Gott erfahren, nach seiner Sünde mit Bathseba, dass Gott ihn zurückgeholt hat, damit er nicht ewig von Gott verstoßen sein würde, damit die Trennung nicht auf ewig da sein würde. Gott hat David zurückgeholt und jetzt will Gott auch eine Versöhnung zwischen David und Absalom bewirken und sagt David, wie war das mit dir? Ich habe dich zurückgeholt. Kannst du nicht dieselbe Gnade, die du erfahren hast von mir, deinem Sohn erweisen? Und in 2 Samuel 14, Vers 21 spricht David dann mit Joab, siehe doch, ich tue diese Sache. So geh nun hin und lass den Jungen, den Absalom, zurückkehren. Der hat jetzt einige Jahre in Exil gelebt, in Geschur, hat sicherlich auch nach Hause verlangt und jetzt darf er zurückkehren. Das hört sich gut an. Das ist aber nicht nur gut, denn Absalom darf zwar zurückkehren, aber unter bestimmten Bedingungen. Vers 24. Aber der König sagte, lass ihn wieder in sein Haus gehen, aber mein Angesicht soll er nicht sehen. Also er darf zurückkommen, aber er darf sich nicht blicken lassen. Er darf zurückkommen, aber ich will ihn nicht sehen. Und dann lesen wir, so ging Absalom wieder in sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht. Wow, was ist das für eine Haltung? Man darf zurückkommen, aber man ist eigentlich nicht willkommen. Man wird zugelassen, aber man soll sich nicht sehen lassen. Da sagt jemand, ich will dich nicht länger abweisen oder verwerfen, aber du darfst mir nicht nahe kommen. Wenn du bei mir vor der Tür stehst, dann darfst du nicht erwarten, dass ich aufmache. Du kommst bei mir nicht mehr in das Haus hinein. Und du darfst zurückkommen. Aber wenn ich dich bei Lidl oder bei Aldi sehe, dann sehe ich dich nicht, dann wende ich mich ab. Er darf zurückkommen, er darf sich nicht blicken lassen. Was ist das für eine Haltung? Und wir denken jetzt an Lukas 15, an Jesu Gleichnis über den Vater des verlorenen Sohnes. Der wünschte seinen Vater tot, denn er wollte das Erbe haben, während sein Vater noch lebte, und bekam es. Und ging hin, ließ sich nicht mehr blicken, lebte sein Leben, hat wahrscheinlich in diesen Jahren auch nicht so direkt mehr, überhaupt nicht mehr an Zuhause gedacht, er hatte es gut, bis es dann schief ging. Und dann entdeckte er, was die Liebe seines Vaters für ihn bedeutete, denn der Vater hatte ihn nie vergessen. Der Vater hatte nach ihm ausgeschaut, hatte danach gesehnt, dass der Sohn zurückkehren würde, hat auf ihn gewartet und gesagt, komm. Wir feiern sogar ein Fest. Komm zurück, ich will dich sehen, ich will dich in meine Arme schließen. Bin so dankbar, dass du wieder da bist. Das ist Versöhnung, oder? Das ist Vergebung. Und David macht hier eigentlich eine halbe Sache. Du darfst zurückkommen, aber. Und jetzt ist Absalom wieder in Jerusalem und dann lesen wir in Kapitel 14, Vers 27, dass er 3 Söhne und eine Tochter bekam. Und die Tochter nannte er Tamar, nach seiner Schwester. Die Tochter nannte er Tamar, nach seiner Schwester. Wir wissen nicht, wann die Kinder geboren wurden, aber anzunehmen ist, dass mindestens 2 dann in Jerusalem geboren wurden, in den Jahren, dass David und Absalom einander nicht sahen. Man lebt in derselben Stadt. Man weiß, der Vater hat gehört, dass ich einen Sohn, noch einen Sohn, eine Tochter bekommen habe. Da gibt es keinen Besuch. Da freut man sich nicht gemeinsam, da bleibt still am Hof. Und inzwischen tun sie ihr Bestes, um einander nicht zu sehen, zu entweichen, denn so will David das haben. Und das 2 Jahre lang. Eigentlich ist er nach 3 Jahren in Geshur, auch in Jerusalem noch in Exil. Er ist eigentlich noch immer nicht gewünscht. Er ist für seinen Vater wie ein Fremder. Er wird toleriert, mehr nicht. Er hat eine Aufenthaltsbewilligung, aber er darf sich nicht sehen lassen. Wie ist das möglich? In einem Buch sagt der britische Theologe Peterson, Absalom erstickte. Er war zu Hause, aber nicht zu Hause. Das war kein Leben, das war nur die Genehmigung zur Existenz. Er wollte angenommen werden, er brauchte Vergebung, er sehnte sich nach der Liebe seines Vaters, er brauchte mehr als ein Dach über seinen Kopf, mehr als Brot und Wasser, er brauchte Gnade und er brauchte Barmherzigkeit. Er brauchte mehr als das königliche Ja zu einem Aufenthaltsgenehmigung. Und David ist zu dieser Zeit hart. Es scheint so zu sein, dass er jetzt noch den Sohn strafen will, und zwar so lange, bis der einsieht, was er getan hat. Und Peterson nennt diese Haltung die 3. große Sünde von David. Die 1. war der Ehebruch. 2. der Mord an Uriah. Jetzt weist er Absalom ab und ist fest entschlossen, um das, was er selbst so reichlich von Gott empfangen hat, Gnade, seinem eigenen Sohn vorzuenthalten. Vergebung, Gnade. Und 2-mal versucht jetzt Absalom, in Kontakt zu treten über Joab mit seinem Vater. Joab hat sich bemüht um den Rückkehr Absaloms nach Jerusalem, 2. Samuel 14, 19. Er hat das mit dieser klugen Frau und dieser Geschichte, dieser Erzählung hatte er zu tun. Aber jetzt weigert sich Joab, Absalom zu besuchen. Vielleicht will er sich die Finger nicht mehr brennen. Er ist ja ein Angestellter des Königs. Und dann greift Absalom, der inzwischen sehr verzweifelt ist, selbst ein. Er lässt ein Gerstefeld Joabs anzünden. Also es wird in Brand gesteckt und es wirkt. Er bekommt Joabs Aufmerksamkeit und kann ihm endlich sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Wozu bin ich von Geshur hergekommen? Besser wäre es für mich, ich wäre noch dort. Jetzt aber will ich das Angesicht des Königs sehen. Und wenn es an mir eine Schuld gibt, dann soll er mich töten. Und dann wird er zum David gerufen, fällt vor seinem Vater nieder und der König küsst seinen Sohn, 14, 28 bis 33. Ist das ein Happy End? Nein, leider nicht. Denn das, was passiert ist zwischen Vater und Sohn, hat seine Spuren gezogen. Es hat zu lange gedauert. Und man kann sich auch fragen, ob David wirklich hundertprozentig dahinter gestanden ist, dass der Sohn nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Er hatte zwar Ja dazu gesagt, aber es war ein Ja mit Bedingungen. Wie komplex ist unser Herz? Ich rede jetzt von der menschlichen Seite. Und hier scheint David schuldig zu sein. Aber wenn dann Andreas drankommt, dann kommt auf einmal ein anderes Licht auf diese Geschichte. Das macht es so spannend. Wir bleiben jetzt mal bei dieser Linie, die auch in dieser Geschichte liegt. Und wir sehen, dass es für Absalom jetzt aus ist. Und die Frage, die dann eben Andreas erläutern wird, ist, hat das alles nur damit zu tun, dass seine Schwester vergewaltigt wurde, dass David versagt hat, dass er den Hass gespürt hat, dass er verbannt wurde und so weiter, oder steckt da mehr dahinter? Was ist bei Absalom gelaufen? Auf ersten Blick das alles, oder? Auf ersten Blick das alles. Sein Vater hat ihn geküsst, aber von Liebe zwischen Vater und Sohn sehen wir jetzt nicht so viel. Und jetzt sind wir in 2. Samuel 15 angekommen und da sprudelt etwas in Absalom und das ist nichts Gutes. Er fängt jetzt an, Zwietracht zu sehen gegen David. Er stellt sich am Tor der Stadt auf als Richter für das Volk und sammelt unter dem Volk Anhänger für sich. Und das alles gelingt ihm. Er ist ein gut aussehender Mensch, er war sogar in ganz Israel berühmt wegen seiner Schönheit, 14,25. Er war auch ein charismatischer Mann in dem Sinne, dass er viele Gaben hatte und Menschen für sich einnehmen und gewinnen konnte. Und in 2. Samuel 15, Vers 6 lesen wir, dass er das Herz der Männer von Israel stahl. Und damit fängt das nächste Elend an. Sobald Absalom das Gefühl hat, dass seine Position und seine Popularität gefestigt sind, bittet er seinen Vater, er möge ihn nach Hebron gehen lassen. Hebron, da hat David zuerst einige Jahre regiert über Juda, bevor er nach Jerusalem kam. Und er gibt seinem Vater vor, dass er dort ein Gelübde an Gott zu erfüllen hat. Und David genehmigt ihm zu gehen. Und dann kommen 200 Männer aus Jerusalem mit, die nichts von Absaloms wirkliche Absichten wissen. Sie gingen arglos mit, heißt es in 2. Samuel 15, 11. Aber inzwischen hat sich einiges getan. Absalom hat auch Geheimboten in alle Stämme Israels geschickt, um diese eine Sache vorzubereiten, einen Aufstand. Denn Absalom will sich in Hebron zum König ausrufen lassen. Und hier begegnen wir dann Ahitophel, ihr kennt ihn vielleicht noch, das war der Ratsmann von David. Seine Worte sah man als Worte Gottes, er war auch der Großvater von Bathseba und er zeigt sich hier als Opportunist, denn obwohl er der Ratsmann Davids ist, schließt er sich jetzt bei Absalom an. 2. Samuel 15, 12, es wird immer stärker, die Verschwörung wurde stark und das Volk bei Absalom wurde laufend zahlreicher. Kann es noch schlimmer werden? Ja. Wenn ein Bote David berichtet, dass ganz Israel jetzt hinter Absalom steht, Vers 13, flieht David mit seinen Knechten und er lässt 10 Nebenfrauen zurück im Palast in Jerusalem, um das Haus zu hüten, Vers 16. Es kommt anfänglich die Bundeslade Gottes mit, bald aber beauftragt David den Priester Zadok, dass er die in die Stadt zurückbringen soll. Er hofft anscheinend, dass das Ganze doch gut ausgehen wird und dass er wieder nach Jerusalem zurückkehren wird. Trotzdem, in Vers 30, Kapitel 15, lesen wir, wie David und das ganze Volk, das mit ihm geflohen ist, barfuß und mit einem verhüllten Haupt Trauer geht und ständig weint. Und in dieser Situation erfährt er dann auch, dass Ahitophel, dass sein Ratsmann Ahitophel unter den Verschwörern bei Absalom ist, der ultime Verrat, worüber David in Psalm 55 schreibt. Psalm 55, 13 bis 15, denn nicht ein Feind höhnt mich, das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen, aber du bist es. Ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, wir hatten innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Hause Gottes gegangen mit der Menge. Ja, so ist das. Man kann innige Gemeinschaft mit Menschen haben und dann doch irgendwann verraten werden. von diesen selben Menschen, weil unser Herz noch immer nicht frei von Sünden ist. Und dann lesen wir in 2. Samuel 15, 37, dass Absalom in Jerusalem einzieht. Und in Kapitel 16 wird er dort umringt und bejubelt von Anhängern, worunter etliche Opportunisten, die sein Königtum eigentlich nur deswegen akzeptieren, weil sie meinen, dass es eben in die Richtung geht, dass Absalom siegen wird. Und dann tritt der Ahitophel auf. Seine Worte waren wie Worte Gottes, haben wir mal gelesen. Und jetzt flüstert gerade er Absalom ein, dass er die Nebenfrauen seines Vaters, die im Palast zurückgeblieben sind, die Nebenfrauen von David, dass er die vergewaltigen soll. Und dann sagt er in 2. Samuel 16, 21, wenn dann ganz Israel hört, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark werden. Und dann schlägt Absalom auf dem Dach des Palastes, wo es angefangen hat mit Bathseba, als David da rumlief und die schöne Frau sah. Dann schlägt er dort ein Zelt auf und dort schläft er dann mit den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Alles gesagt worden von Nathan. Alles gesagt worden. Er wird dir deine Frau nehmen. Und dann lesen wir in 2. Samuel 20,3 später, dass die Nebenfrauen Davids nach seiner Rückkehr nach Jerusalem in ein Haus der Bewachung kamen, wo sie bis zum Tag ihres Todes als Witwen lebten. Auch ihr Leben war dann praktisch vorbei. Was für eine Geschichte, oder? Was für eine Geschichte in diesen paar Kapiteln. Absalom macht jetzt das mit den Nebenfrauen seines Vaters, was Amnon mit seiner Schwester tat. Es wiederholen sich hier einige Dinge. Was sich auch wiederholt, ist, dass David, der König Israels, wieder flüchten muss. Dass er wieder flüchten muss. Und dass er jetzt von seinem Thron in Jerusalem zurückkehrt in die Wüste, wo er sich dann wiederfindet. Wo er dann Gott auch wiederfindet. Psalm 3 ist ein Psalm aus dieser Zeit, als er verraten wurde von seinem Sohn Absalom. Es ist ein Gebet, dieses Mal nachher. Es ist auch eine Proklamierung der Treue und der Stärke Gottes. Du bist ein Schild, du bist meine Ehre. Der Herr antwortet mir von seinem heiligen Berg, der Herr stützt mich. Bei dem Herrn ist die Rettung, denn Segen komme auf dein Volk. Es ist oft so, dass wir im Leiden Gott zurückfinden. Und in dieser Zeit, wo David zum zweiten Mal flüchten musste, merkt man, dass er Gott wieder ganz dringend sucht. Dass er Gott dringend sucht. Es ist auch wesentlich, dass wir uns gerade in den Tälern in unserem Leben erinnern an Gottes Kraft, erinnern an Gottes Treue und dass wir das auch aussprechen, dass wir das unterstreichen, nicht als ein Zauberspruch, der uns aufrichtet, sondern als Wahrheit, die uns stärkt. Du bist ein Schild. Du bist meine Ehre. Der Herr antwortet mir von seinem heiligen Berg. Das schreibt David in dieser Situation, wo alles schiefgelaufen ist, alles, wo alles schiefgelaufen ist. Der Herr ist meine Zuversicht. In einem anderen Psalm, er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich hinaus, du gibst meine Schritte weiten Raum. Er hat sein Gottesvertrauen nicht verloren, auch nicht hier, wo alles wirklich hoffnungslos aussah. Ich denke, dass David Gott ganz neu wiedergefunden hat in dieser Zeit, wo er wieder auf der Flucht war. War er von Gott entfernt? Das kann man nicht sagen. Aber es kann fast nicht so gewesen sein. Er war von seinem Sohn entfernt, er war seinem Sohn gegenüber verschlossen gewesen, die Versöhnung hat nicht wirklich stattgefunden. Er schaffte es nicht, seinem Sohn Gnade zu erweisen. Kann man in einer solchen Haltung wirklich frei mit Gott weiter? Stehen solche Dinge, Groll, Hass, Wut, nicht bereit sind zur Vergebung, steht das nicht unsere Beziehung mit Gott im Wege, Unversöhnlichkeit. Aber es kam eine Veränderung auch in seinem Herzen. In 2 Samuel 16 wird kurz erwähnt, dass ein Mann aus dem Haus Sauls erscheint und David während der Flucht verflucht. Er kommt mit lauten und groben Vorwürfen, er heißt Shimi. Er verflucht David, wirft mit Steinen nach ihm, nennt ihn ein Blutmensch. David soll das Haus Sauls umgebracht haben, um selbst König zu werden. Und dann schlägt ein Diener vor, diesen Mann umzubringen. Und David sagt überraschend, lass ihn. Vielleicht hat ihm der Herr gesagt, fluche David, lass ihn, mag er fluchen. Denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluches an diesem Tag, lass ihn. Vielleicht kommt das sogar vom Herrn, Vers 10, Kapitel 16. Und hier zeigt sich, dass Davids Herz sich verändert hat. Er erkennt die Wahrheit über sich, er ist zwar König, er ist aber auch Sünder. Und dann in Vers 14, in Kapitel 16 erreichen David und seine Leute erschöpft den Jordan. Und dann heißt es, dort erholte er sich wieder. Eigentlich steht da, dort atmete er auf. Dann überqueren sie den Jordan. Und in 2. Kapitel 18 schließlich folgt der Entscheidungskampf zwischen Vater und Sohn. Und dann geht David selbst aus strategischen Gründen nicht mit. Und da sagt er in Kapitel 17, Vers 5 etwas ganz Vielsagendes. Vielsagend über sein Inneres, über eine Veränderung in seinem Herzen. Der König befahl Joab, Abishai und Ittai, das war ein Oberster in seinem Heer, schonend umzugehen mit dem Jungen, mit Absalom. Geh schonend mit ihm um. Da ist ein Sohn, der gegen seinen Vater aufgestanden ist, der seinen Vater vielleicht töten möchte, weil er König sein will, der nichts Gutes vorhat. Und David sagt, geh schonend um mit diesem Jungen. Geh schonend um mit meinem Sohn. Hier zeigt sich nicht der König, sondern der Vater. Und hier zeigt sich das Herz Gottes. Hier zeigt sich Barmherzigkeit. David kann seinen Sohn wieder lieben. Und er hat diese Liebe wiedergefunden, nicht als er auf seinem Thron in Jerusalem saß, sondern als er entledigt war, als er auf der Flucht war, verfolgt, aufgejagt. Er ist eigentlich von den Höhen Jerusalems hinuntergestiegen in die Jordanwüste hinein. Und als der Kampf dann entschieden ist und die Kriegsleute nach David zurückkehren, dann ist die erste Frage des Königs, der Junge, mein Absalom, ist doch hoffentlich unversehrt. Fragt zweimal nach. In 1. Samuel 18, 29 und 32. Und die Nachricht, die er bekommt, ist schockierend. Absalom ist tot. Joab, der treue Kriegsherr Davids, hat nicht die Barmherzigkeit seines Herrn gehabt, Absalom gegenüber. Er hat ihn getötet. Und in 2. Samuel 19, 1 lesen wir dann von Davids Trauer um seinen Sohn, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, Absalom, mein Sohn. Und es ist in diesem Ruf, dass wir Davids Herz sehen und auch eine Sehnsucht sehen, wäre alles doch anders gelaufen. Und damit endet meine Geschichte. Damit sind wir einfach mal durch die Geschichte durchgewandert und habe da einiges gesehen, was uns natürlich was zu sagen hat. Disziplin in einer Familie, in einer bestimmten Situation, Sünde bedecken und denken, das geht vorüber, das löst sich irgendwie. Nicht miteinander reden über das, was geschehen ist. Hass, der sich breit macht. Ein Vater, der seinen Sohn nicht mehr sehen will. Eine Versöhnung, die nur halb ist, du darfst zurückkommen, aber begegnen will ich dir nicht. Und dann diese wunderbare Liebe am Ende seines Lebens, mein Sohn Absalom. Aber da steckt noch viel mehr dahinter.
Ganz in Kürze. Absalom und die Schuld, die der David an seinem Sohn auflädt, bleibt stehen, ganz klar, ganz klar. Aber Absalom selber als Person war eine Figur, die ihr eigenes Ding macht. Das war nicht nur das Opfer, Das auch. Er war auch der Täter. Und er war einer von den Gestalten, die es nicht hinbekommen haben, eins zu werden mit dem Plan, den Gott seinem Leben gegeben hat. Und sein ganzes Leben war eine einzige Rebellion gegen die Setzung Gottes. Und das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Wenn ich gegen die Setzung Gottes rebelliere, bei allem, wo er das Opfer ist, ja, das bleibt alles bestehen. Aber wenn ich gegen die Setzung Gottes ununterbrochen rebelliere, dann geht das nicht gut. Und deswegen ist das Leben dieses Mannes eine einzige Tragödie. Und neben der Opferlinie zieht er eine furchtbare Täterlinie durch. Und die Täterlinie des Absalom endet dann auch im Chaos. Der Täter Absalom ist der, der eben tatsächlich gegen die Setzung Gottes rebelliert und seinen eigenen Vater vom Thron stürzen will. Warum macht er das denn? Er ist doch offiziell schon so nah dran. Er ist doch schon ganz nah dran, ordnungsgemäß den Thron zu bekommen. Amnon hat er töten lassen, das war Nummer 1, der ist weg. Kilab Nummer 2, der Sohn der Abigail, scheint nicht mehr zu leben, der kommt nicht mehr vor in der Bibel. Und dann kommt schon Absalom, die Nummer 3. Er ist doch ganz nah dran. Aber er weiß, er wird es nie werden auf normalem Wege. Er weiß es. Weil der lebendige Gott eine andere Setzung vorgenommen hat. Da ist aus einem komischen Nebenast, den Absalom sowieso hasst wie die Pest, ein anderer kommen, wo Gott gesagt hat, der wird's werden. Salomo. Er wird nie König werden, der Absalom. Er wird's nicht werden. Auf natürlichem Wege wird er's nicht werden. Er rebelliert gegen die Setzung Gottes. Und er stürzt seinen Vater vom Thron. Mit einer Methode, die ist ekelhaft und pervers. Und das führt zu einer ganz dramatischen Katastrophe. Und Joab, der klardenkende Joab, tut das einzig Sinnvolle, den Beschluss des David nicht ernst zu nehmen, sondern diesen Absalom aus dem Weg zu räumen. Das war das einzig Sinnvolle, was hier die Staatsräson hingekriegt hat. Dass das zum Profil des Joab passt, das wissen wir. Wir kennen ihn aus anderen Berichten. Aber was das Tragische an Absalom ist, dass er nicht geschafft hat, eins zu werden mit der Plansetzung Gottes. Deswegen errichtet er sich ja zum Beispiel dieses komische Denkmal. Obwohl, wie wir lesen, er ja Familie hat, 4 Kinder da sind, alles läuft, sagt er nachher, kurz vor seinem Tod, dass er besonders Absaloms Mal, Absaloms Denkmal errichtet hat, weil niemand sich um meinen Namen kümmern wird. Da ist einer mit seiner Lebensplanung, mit der göttlichen Lebenssetzung nicht einig. Und das hat dieses Leben eine ganz dramatische Schieflage gebracht. Nochmal, neben aller Opferrolle ist er hier zum Täter geworden. Und deswegen ist die Botschaft des Absalom auch die Botschaft, dass wir eins werden mit den Setzungen unseres Gottes. Wir haben morgen beim Frühstück ganz kurz diskutiert. Das Gegenmodell zu Absalom ist Jonathan. Erinnern Sie sich? Jonathan, das ist das Gegenmodell. Dessen ursprünglicher Lebensentwurf ist ja auch ganz anders gelaufen, als er sich das denken konnte als Königssohn. Ganz anders gelaufen. Und dann kommen wir an diese Stelle, wo er seinem Widersacher in Anführungszeichen, dem Thronprätendanten, dem David ins Gesicht sagt, du wirst König werden und ich bin Nummer 2 nach dir. Warum? Weil ich keine Lust habe? Nee. Weil ich mir es nicht vorstellen kann? Nein. Weil Gott das so gewollt hat. Und so wird aus einem B-Weg, einem vermeintlichen B-Weg des Jonathan, ein traumhafter A-Weg in der Bejahung der Setzung Gottes. Das Rebellieren gegen die Setzung Gottes macht Menschen zutiefst unglücklich, sehr krank und zieht oftmals eine tragische Spur des Leides und der Schuld nach sich. Das ist auch die Botschaft von Absalom. Und so endet diese Geschichte in dem Sinn leider nicht positiv. Aber sie ist ein Warnschuss und sie ist auch ein Hilfeschrei zu sagen, Herr, lass mich identisch werden mit deinen Setzungen. Identisch werden mit deinen Setzungen. Und David erlebt jetzt hier, wie es Noah ausgedrückt hat, ja noch einmal eine Not in einer Dimension, die hätte man diesem Mann nicht noch einmal gewünscht. Dass er damit selbst schuld war, das wissen wir. Was ist das Schlimmere an der Not als an der Saulschen Not? Die Saulsche Not war ja schon dramatisch. Die Not des Absalom ist noch schlimmer. Sie ist noch schlimmer. Denn sie hat nochmal zwei verschärfende Linien, die in der Saulschen Ära so in der Dimension nicht da waren. Zum einen, er wusste, Noah hat es ausgeführt, hier wird etwas nachgearbeitet, was mit der ganzen Batseba-Uriah-Geschichte zusammenhängt. Das ist das eine. Und zum anderen wusste natürlich der David, er war nicht blöd, dass das Verhalten seinem Sohn Absalom gegenüber mit das verursacht hat, was jetzt abläuft. Das heißt, ich bin in einer Not, wo nicht nur eine Not da ist, sondern wo ich auch mitschuldig drin hänge und wo ich keine Verheißung habe über das Ende. Ich habe keine Verheißung. Und das spürt man dem David ab, das weiß der. Und deswegen steigt er aus Jerusalem mit dem Satz 2. Samuel 15, 25, werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Spricht er aber, ich habe kein Wohlgefallen an dir. Siehe, hier bin ich, er mach's mit mir, wie es ihm wohlgefällt. Das ist ein steiler Satz. Den Satz musste er in der Saulschen Ära nie sprechen. In der Saulschen Ära wusste er, bei allen Krisen, bei aller Depression, bei allem Drama, der lebendige Gott hat mich durch Samuel zum König gesalbt. Und ich muss ausharren, warten, bis diese Verheißung Erfüllung geht. Hier wusste er nicht, was am Ende kommt. Hier war er absolut in Gottes Hand, im offenen Ausgang der Geschichte. Und das gibt dieser absalomischen Krise noch einmal eine andere Dimension. Deswegen hat zu Recht Noah schon Psalm 3 zitiert. Da wirft sich jemand, ich sag's mal so, ganz aktiv in seine passive Lage hinein. Verstehen Sie, was ich meine? Ganz aktiv sagt er, jetzt kann ich überhaupt nichts mehr tun. Ich weiß noch nicht einmal, was Gott vorhat. Ich weiß noch nicht einmal, was Gott vorhat. Das gibt dieser absalomischen Not noch einmal eine besondere Tiefe. Und in dieser Lage geschieht nun das, was wir gerade schon ausgeführt haben, nämlich, dass der David jetzt Erfahrungen macht, die sind unglaublich. Ganz tiefe Gotteserfahrungen in der absalomischen Krise. In der absalomischen Krise ist ihm in diesem Sinn alles, was mit seinem Thron, was mit Macht, was mit Einfluss, was mit Geltungsbedürfnis, was mit Recht haben wollen, so dermaßen zweitrangig. Und deswegen kann er auch den Schimmi noch fluchen lassen und dem kann das machen. Das ist ihm alles zweitrangig. Alles zweitrangig. Und er erlebt, wie der lebendige Gott ihm diesen passiven, der barfuß, der große König Israels, der barfuß, sein Haus und Hof verlassen muss und wie ein Flüchtling aus seinem Thron abhauen muss. Er lässt ihm Wunderbares erfahren. Der Rat Ahithophels läuft ins Irre, ins Nichts und er erlebt, dass Huschai, ein anderer Freund, als Doppelgänger an den Hof des Absalom kommt und zu seinen Gunsten dort operiert. Er erfährt, so heißt es in Kapitel 17, dass der Herr es schickte, dass der kluge Rat Ahithophels verhindert wurde, dass Gott da mitmischt, bei all dem, was er passiv eben tatsächlich so erlebt. Und er erfährt eine umfassende Fürsorge Gottes bis ins Detail, bis ins Detail. Da tauchen wunderbare Personen auf, Personen, die wir normalerweise bibelkundlich gar nicht so kennen. Ahithophel geht noch, Huschai geht auch noch, die kennen wir noch so halbwegs, aber dann tauchen Leute auf wie Shobi, schon gehört? Oder Machia, sehr interessant. Am liebsten mag ich Barzillai. Barzillai, das ist, so habe ich es mal gesagt, der klassische süddeutsche Mittelständler. Der macht nicht viel Aufhebens, sein Kontoauszug kennt keinen, aber er hat unglaublich viel auf der hohen Kante. Und jetzt kommt Barzillai. Und Barzillai kommt im Auftrag des lebendigen Gottes zu David und versorgt ihn. Hören Sie mal, wie der den versorgt. Er versorgt ihn mit Betten, Becken, irdenen Gefäßen, Weizen, Gerste, Mehl, gerösteten Körnern, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Kuhkäse, Schafkäse. Gut, ne? Und diese ganz praktische Zuwendung, das, was ich gelesen habe, ist 2. Samuel 17, 28, 29, erfährt tröstend der David in seiner ganz dramatischen Not. Umsorgung Gottes selbst in dieser Not. Das heißt, die absalomische Krise hatte die besondere Gefährdung und die besondere Tiefe, dass er passiv in Gottes Hand war und nicht wusste, wie das Ding ausgeht. Gott soll es machen. Gott soll es machen. Wie er selber erfährt, dass er bewahrt wird und dass eigenartige Führung Gottes da sind. Und wie er dann auch tatsächlich erfährt, dass Gott ihm gnädig ist. Dass Gott ihm gnädig ist. 2. Samuel 19, 16, so kam der König zurück. So kam der König zurück. Und jetzt, nach diesem zweiten, tiefsten Durchgang, sind wir ja im Leben unseres David immer noch nicht am eigentlichen Höhepunkt angekommen. Denn ein ganz entscheidender Höhepunkt im Leben dieses Mannes steht noch aus. Dass der lebendige Gott ja diesem Mann jetzt noch etwas mitteilen muss, was diesen geistlichen Ort des Tempels betrifft. Und auch den wird er ihm noch einmal mitteilen. Erleben Sie eigentlich etwas, und ich weiß, das ist schwierig, wenn ich das sage, aber ich hoffe, Sie kriegen das jetzt in die richtig geistliche Spur, dass alle großen Erfahrungen des Königs David, alle großen Erfahrungen des Königs David, ist der Mann nicht unbefleckt durchmarschiert. Ist doch interessant, oder? Die ganze Saul-Ära, wir haben es ja betrachtet. Der hatte Blut an den Fingern nach der Saul-Geschichte. Denken Sie an die Priester von Nob. Sein Nachfolger, sein Sohn Salomo, ist der Sohn von Bathseba. In der tiefsten Krise der absalomischen Ära wird er rehabilitiert und begnadigt und wieder auf den Thron gesetzt. Und diese bescheuerte Volkszählung mit all der Sünde, die da dranhängt, und vielen Menschen Leben, das gekostet hat, führt zum Auffinden des Tempelberges. Bitte, Vorsicht, ganz, ganz Vorsicht. Das macht nicht die Schuld kleiner. Bitte nicht denken. Das ist die große Gefahr bei dem Satz. Das macht nicht die Schuld kleiner, sondern die Gnade größer. Und das ist der Gedankengang, den ich Ihnen gerne abschließend mitgeben möchte. Hier gilt Römer 5. Römer 5 sagt uns der Apostel Paulus, die Sünde ist mächtig geworden. Richtig. Die Sünde ist mächtig geworden. Und dann sagt er weiter, aber die Gnade ist noch mächtiger geworden. Und wenn Sie dafür ein Beispiel haben wollen, dann lesen Sie David. Dann sehen Sie etwas, dass der Mann nicht als ein strahlender Heiliger durchmarschiert, sondern dass Gott uns an diesem Mann zeigt, wie er mit seiner eigenen Schuld viel, viel Böses und viel Schlimmes verursacht hat. Aber dass Gott sich nicht unterkriegen lässt, sondern tatsächlich es hinkriegt, dass über allen Fehlern, aller Sünde, auch aller Schuld, auch des großen Königs Davids, dieses Mörders und Ehebrechers und dieses Mannes, der auch seiner Familie viel, viel Chaos angerichtet hat, es hinkriegt, dass der Sieg der Sünde nicht das letzte Wort hat, sondern gerade über der Sünde, Gott sagt, und ich mache daraus etwas noch Mächtigeres in meiner Gnade. Das finde ich, und das ist das, was natürlich hier im 2. Samuelbuch besonders zum Leuchten kommt. Sie können es auch mit Josef sagen. Sie kennen den Satz aus 1. Mose 50. Ihr gedachtet, das Böse zu machen, habt auch mit viel Erfolg gemacht. Gott aber gedacht, es gut zu machen, wie es jetzt am Tag ist. Die Sünde ist mächtig, ja. Aber Halleluja, die Gnade, die ist mächtiger. Römer 5. da ich in Versen schlecht bin, muss ich jetzt aufschlagen. Ich befürchte, ich vermute, Vers 12 stimmt nicht. Das ist Vers 20. Ja. Römer 5, Vers 20. Die Sünde ist mächtig geworden, die Gnade ist noch viel mächtiger geworden. Ich bete. Lebendiger Vater, wir sind unendlich froh, dass wir die Bibel haben. Und dass dieses Buch einer unendlichen Fülle immer wieder in unser Leben hineinkommt. Und wir unser eigenes geistliches Leben darin spiegeln lassen dürfen. Und dass du es bist, der mit seinem Erbarmen über unserem Leben wacht. Und wir sind so unglaublich dankbar dafür, dass wir dich, Herr Jesus Christus, kennen. Und dass du mit deiner vergebenden Liebe reinigend und heiligend in unser Leben hineingreifst. Was wären wir ohne dich? Und dann bitten wir dich, dass du uns bewahrst. Herr, wenn du uns nicht festhältst, wie viel Mist geschieht dann? Pass bitte auf uns auf. Und dann preisen wir dich darüber, dass auch über dem ganzen Murks unseres Lebens du nicht hoffnungslos daneben stehst, sondern sei selbst dann, wo Sünde mächtig geworden ist, Gnade noch mächtiger werden kann. Gelobt seist du darüber. Wir beten dich an. Amen.